Moin Hansa-Fans. Der Hansa-Podcast wird euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Ostseestadion in dein Ohr, dem offiziellen Podcast vom FC Hansa Rostock. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An meiner Seite, wie immer, Oliver Schubert.
Hallo.
Ich bin Marit Scholz und heute melden wir uns mal aus dem Presseraum des Ostseestadions. Ja, bei Hansa ist ja eigentlich immer viel los und immer was los, aktuell aber besonders viel. Neuer Ausrüster, Start des Dauerkartenverkaufs und noch ein paar andere spannende Themen. Deshalb haben wir uns heute auch Verstärkung aus den eigenen Reihen geholt. Robert Gamlow, Direktor für Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung, heißt übersetzt, wenn es um Tickets, Merchandising oder Mitglieder geht, landet früher oder später ziemlich viel auf deinem Tisch. Robert, schön, dass du dabei bist.
Moin, hallo, danke für die Einladung.
Ja, ein Thema, das viele Fans beschäftigt hat, ist unser Ausrüsterwechsel. Ab der kommenden Saison arbeitet Hansa ja mit Reebok zusammen. Und damit enden 3 Jahre gute Zusammenarbeit mit Mizuno. Die Trikots kann man den Fans ja ziemlich gut an. Warum haben wir uns trotzdem für einen Wechsel des Ausrüsters entschieden?
Ja, wir lesen ja auch, glaube ich, viele Kommentare, viele Reaktionen. Deswegen ist es natürlich für die Leute da draußen vielleicht schon ein bisschen unverständlich, warum man diesen Schritt geht. Aber wir wollen uns ja auch ein bisschen weiterentwickeln. Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, und man soll ja nicht immer zurückgucken, sondern eher nach vorne gucken, da kommen wir sicherlich gleich dazu, ist es natürlich schon so, dass wir bei Mizuno auch ein paar Themen hatten, die uns jetzt nicht so gefallen haben. Kann aber dazu sagen, dass das Team dahinter, spezielle Merchandising, auch immer viel dafür getan hat, dass diese Problemchen nicht nach außen dringen, sondern diese Probleme selber bekämpft hat, sozusagen, sodass das beim Fan nicht ankommt. Aber es ist jetzt auch nicht unüblich bei einem Ausrüster. Da gibt es auch andere Beispiele, was jetzt Lieferthematiken oder so weiter angeht. Davon sind wir jetzt auch nicht ganz verschont geblieben. Ist aber, wie es ist. Und wir gucken ja auch ein bisschen voraus und wollen uns dann in der Zukunft auch ein bisschen entwickeln. Und sind dann mit Beginn der Saison eigentlich so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass Mizuno da jetzt nicht der richtige Partner an unserer Seite ist. Und wir sind ja auch ein bisschen in dieser besonderen oder guten Position, dass es da draußen auch noch ein paar andere Ausrüster gibt, die mitbekommen, was hier so passiert.
Und wie läuft sowas dann? Also ruft man dann bei Mizuno in Japan an und sagt, Leute, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, wir hören mal zum kommenden Sommer auf, oder ist sowas schon ein Prozess?
So ähnlich läuft das. Wir rufen nicht in Japan an, aber unsere Ansprechpartner sitzen in Turin und in Edinburgh. Und mit denen haben wir das dann auch schon relativ früh, glaube ich, kommuniziert. Wir haben auch darüber gesprochen, warum, weshalb, wieso. Das ist ja auch alles okay. Es ist ja auch eine ordentliche Partnerschaft gewesen. Kann man ja nichts Negatives jetzt nach draußen hin jetzt sagen, was die Fans auch sehen. Es ist ja alles super gelaufen und die 3 Jahre waren ja auch wirklich mehr als erfolgreich, muss man sagen. Aber es ist dann schon so, dass wir dann irgendwann das Mizuno kommuniziert haben, weil das soll ja auch irgendwie fair bleiben. Und diese ganze Trikot-Vorlaufzeit, wie lange dauert es überhaupt, so ein Trikot zu erstellen, das ist ja mittlerweile gerade durch diese Individualität, ist es halt das Gute, aber auch das Schlechte zugleich. Du brauchst halt enorm viel Vorlaufzeit. Deswegen musst du das ja schon so früh entscheiden und kommunizieren. Und gleichzeitig ist es dann auch so, hatte ich ja eben schon angedeutet, dass bei Mizuno war es so, da haben wir das damals ja noch an einen Vermarkter gegeben. Die haben das nach draußen gegeben, haben dann 2, 3 Ausrüster an Land gezogen. Mit denen konnten wir uns dann unterhalten, oder die Rahmenbedingungen so ein bisschen abstimmen. Das war jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht so, weil es ist, glaube ich, mehr als eine Handvoll Ausrüster, die sich von sich aus bei uns gemeldet haben. Lustigerweise haben nach der Mizuno-Veröffentlichung, nach der Reebok-Veröffentlichung, gab es noch 2, die sich danach gemeldet haben und da mitreden wollten. Was dann ja auch irgendwie komisch ist, wenn die das nicht so richtig mitbekommen. Aber da merkt man schon, dass irgendwie Hansa in der Welt da draußen irgendwie schon deutlich wahrgenommen wird.
Ja, wir sind sexy, das stimmt. Du hast es schon so ein bisschen jetzt angedeutet. Olli hat gefragt, wie der Prozess war, die Zusammenarbeit mit Mizuno zu beenden. Mhm. Wie war der Prozess, jetzt einen neuen Ausrüster zu finden? Du hast gesagt, einige sind auf uns zugekommen. Ja. Sind wir auch auf Leute zugekommen? Ja, und was hat am Ende für Reebok gesprochen?
Mhm. Also dieser Ausrüstervertrag ist ja schon sehr komplex und das ist, glaube ich, neben dem Hauptsponsoring eigentlich der größte für den Verein. Und der Unterschied zwischen dem Hauptsponsor ist aber, dass er halt wirklich total viele Facetten bedenken. Sondern das fließt natürlich in diese ganze Bewertung mit ein. Und wir sind ehrlicherweise auf gar keinen zugekommen, sondern es sind jetzt 5, 6 mit den 2 von gestern, dann vielleicht 7, 8, die auf uns zugekommen sind. Bei manchen haben wir gleich gesagt, dass wir jetzt nicht, dass das nicht zu uns passt, dass jetzt nicht das, das ist, was wir uns vorstellen. Dann gibt es aber natürlich auch irgendwie 2, 3 andere neben Reebok noch, die dann schon interessant sind, ist ja keine Frage. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen ins Detail gehen möchte, da muss man halt total viele Sachen bedenken, weil es ist nicht nur das Merchandise, sondern es sind ja auch die ganzen Fußballabteilungen, die das als für das ist ja täglich Brot, das brauchen sie ja jeden Tag. Und wenn man dann irgendwie so einen Chefkritiker wie Andy Thiem da unten sitzen hat, der guckt natürlich enorm auf die Qualität der Sachen. Und da konnte er jetzt bei Mizuno auch nichts Schlechtes sagen. Das war bei Nike damals auch ein bisschen anders. Da guckt er natürlich drauf. Dann ist natürlich, was den Fans da draußen ja irgendwie total wichtig ist oder was da irgendwie raussticht, ist ja diese Individualität. Und ich glaube, ich habe ganz oft das Wort Einheitsbrei gelesen, was sich da irgendwie keiner wünscht. Das kann man, oder die Befürchtung kann man auch gleich irgendwie beiseite schieben. Das wird es auch nicht mehr geben. So, das ist aber auch eine andere Zeit. So, das ist damals war es bei Nike ja so, dann hattest du ein blaues Trikot und ein blaues Trikot und dann hast du dich fürs blaue Trikot logischerweise entschieden. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Das heißt, diese Individualität ist uns halt enorm wichtig. Das hat uns ja auch irgendwie stark gemacht. Die Qualität ist natürlich auch wichtig, nicht nur Merch, sondern auch Nachwuchsprofis, Frauen. Da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was. Die Lieferzeiten sind ein Riesenthema, weil, hatte ich ja eben schon gesagt, Individualität sorgt dafür, dass es halt länger dauert. Und bei Mizuno war es dann halt schon so, dass wir mit einer Nachorder dann 4 Monate auf ein Trikot warten mussten, was für uns ehrlicherweise zu lang ist. So, und die Fans warten dann natürlich auf Trikots und das sieht man jetzt ja auch im Weihnachtsgeschäft. Die Leute wollen ein Trikot kaufen. Das schwarze Trikot war, glaube ich, schon im September ausverkauft. Da wollten wir uns auf jeden Fall verbessern und haben das auch gemacht. Was noch wichtig ist, dass du nicht, aus unserer Sicht, dass du nicht einer von vielen bist. Das heißt, du kannst natürlich zu einem noch größeren Ausrüster wechseln, dann bist du aber halt mit 10 anderen Vereinen in Deutschland schon da. Und dann lebt das Ganze ja auch irgendwie von Menschen, die dahinter sind und wie bist du behandelt. Und da würde ich schon sagen, dass wir jetzt da irgendwie die richtige Wahl getroffen haben, weil ich glaube, ihr beide habt ja auch die Kollegen von Reebok getroffen, als die hier waren. Die, weiß ich nicht, die sind völlig, völlig angefixt von dem Ganzen hier. Die waren gegen Cottbus hier und haben sowas ehrlicherweise noch nie gesehen.
Und man muss dazu sagen, dass die in England bei Erstligavereinen mit dabei sind, ne?
Ja, die sind schon irgendwie, nachdem sie hier weg waren, waren die irgendwie total, total begeistert. Und ich glaube, wir haben jeden Tag irgendwie Kontakt zu denen. Und die wollen das unbedingt. Die haben richtig Bock auf die Geschichte, unterstützen uns bei ganz, ganz vielen Sachen. Da kann man nur Stand jetzt irgendwie den Hut ziehen. Kenne ich so auch nicht. Was dann aber bei so einem Ausrüstervertrag noch irgendwie das Entscheidende ist, ist ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber man hat in diesem Vertrag natürlich eine Sponsoringleistung, die Cash-Seite, die da kommt. Dann hast du die Barter-Seite, das sind die Freiware, mit der dann im besten Fall du komplett die ganzen Mannschaften ausstatten kannst. Und das muss natürlich irgendwie ausgewogen sein und dafür ist noch ein anderer Punkt total wichtig und das sind die Einkaufspreise. Weil wir können noch so eine schöne Barter- oder Cash-Seite haben. Wenn die Einkaufspreise dahinter enorm sind, frisst das eine das andere natürlich ganz schnell auf. Das muss irgendwie total ausgewogen sein. Ich glaube, da haben wir für uns den komplett richtigen Weg gefunden. Weil an den Einkaufspreisen, das heißt, hängt natürlich nicht nur, oder ist nicht nur wichtig fürs Merch. Weil da wollen wir natürlich auch nicht darüber reden, wenn das Trikot jetzt 10 Euro teurer ist im Einkauf. Was machen wir mit den 10 Euro? Sollen wir die 10 Euro auf den Fan umlegen oder sollen wir die 10 Euro schlucken als Verein? So, ich glaube, beides ist nicht richtig. Da haben wir jetzt, glaube ich, mit einem langfristigen Vertrag auch einen Trikotpreis gefunden, den wir im Vergleich zu Mizuno halten konnten. Und dieser ist, wenn man sich das im Markt anguckt, ist der sehr gut. So, da gibt es auch andere Beispiele, die dann wirklich diese 10 Euro, vielleicht sogar noch mehr, für so ein Trikot nehmen. Und dann ist das halt nachher irgendwann auch nicht wirtschaftlich, für Hansa Rostock zumindest jetzt.
Du hast davon gesprochen, dass, dass Gespräche laufen und du hast gerade das Cottbus-Spiel angesprochen. Da reden wir von September 2025. Wir haben im März aber erst, sage ich mal, die Unterschrift oder den Vertrag zumindest offiziell gemacht. Es ist dann doch schon ein längerer Prozess, um sich dann all diese Dinge, die du auch gerade aufgezählt hast, dann auch nochmal wirklich vor Augen zu führen und auch mit verschiedenen Leuten zu besprechen dann.
Auf jeden Fall. Man muss natürlich dann immer mehr Leute mit einbeziehen, weil es halt auch total viele Bereiche betrifft. Und wir haben uns natürlich vorher Muster schicken lassen, uns das alles angeguckt, um die Qualität dann nachzuvollziehen oder zu prüfen. Mussten dann ja natürlich auch schon in diese Designphase gehen, weil wir gar nicht die Zeit hatten. Also im Prinzip läuft das eigentlich so, ich würde mal sagen, so seit September das ganze Thema. Dann ist natürlich der Vorstand involviert, der Aufsichtsrat involviert, weil das natürlich auch eine große Summe ist, die dahinter steht. Und dann musstest du ja relativ schnell auch in diesen Designprozess kommen, um halt wiederum diese Individualität zu gewährleisten, damit die Sachen auch frühzeitig da sind. Also es zieht sich schon ewig. Im Dezember waren wir eigentlich schon durch damit. Und dann hatte ich das, glaube ich, letzte Woche im Mitgliederbeirat gesagt. Gerade weil wir diesen langen Prozess haben, ist es ehrlicherweise schon verwunderlich fast, dass da irgendwie nichts nach draußen gelangt ist, dass der Verein das Ganze kommunizieren konnte. Finde ich überragend bei so einem langen Prozess, bei so vielen Leuten, die involviert sind. Ich wurde dann auch schon irgendwie von Nachbarn angesprochen, die das Thema schon kannten, die mir schon alles erzählen konnten. Das ist dann für mich auch, ist für mich eigentlich auch okay, wenn es irgendwie in der Hansa-Welt bleibt. Aber die Kommunikation nach draußen sollte immer irgendwie bei uns liegen und nicht, dass uns das irgendeiner wegnimmt.
Reebok hatte auch wirklich niemand auf dem Schirm. Wir haben es ja angeteasert. Da fielen ja alle Marken, die es so gibt. Reebok hatte in der Tat keiner auf dem Schirm. Und insofern, ja, kann ich dir nur, also vor allem wir so aus der Medienabteilung sind natürlich froh, wenn wir zuerst als Verein kommunizieren können. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ich will aber nochmal auf das Spiel in Cottbus zurückkommen, so im weitesten Sinne. Reebok ist ja in der Tat dann auch ein gutes Beispiel dafür, dass so ein Sponsor auch zum Verein passen muss, dass der die Werte teilen muss, dass der uns verstehen muss, dass der viele Sachen auch akzeptiert, hinnimmt. Wir sind ja sehr speziell und das ist bei Reebok, glaube ich, auch so gewesen. Ne?
Ja, ist auch wirklich da irgendwie mit eingeflossen in die Entscheidung, weil Reebok ist ja irgendwie eine Marke aus den 90ern, so, da kennt die jeder her, die Schuhe kennt natürlich irgendwie jeder, vom Basketball kennt man die natürlich, im Fußball sind die jetzt gerade nicht so vertreten, aber das kam ja auch so ein bisschen schlecht vielleicht raus in unserer Mitteilung oder wurde falsch verstanden. In Deutschland sind wir jetzt aktuell wieder die Ersten, die jetzt wieder reinrücken. In Deutschland gab es die natürlich schon mal, ich glaube Liverpool kennt, glaube ich, auch jeder irgendwie ein Reebok-Trikot, und Reebok ist ja schon irgendwie eine bisschen rauere Marke, die jetzt nicht zu groß ist, die natürlich irgendwie eine Weltmarke ist und groß ist, aber jetzt nicht diese ganz große Brand, da gibt es ja irgendwie noch ein, zwei andere, aber die passt dann schon zu uns, finde ich, weil es halt irgendwie schon, wir sind halt nicht wie jeder andere Verein und bei Reebok ist es auch so ein bisschen so und wie du schon sagst, die haben halt, als sie hier den Eindruck bekommen haben, die waren ja mit dir auch noch ein bisschen unterwegs im Stadion und so weiter, die haben halt hier auch gesehen, dass das irgendwie anders ist als bei anderen Vereinen. So diese ganze Aufkleberkultur, dieses raue, wie die Menschen hier auch irgendwie ticken, die sind ja auch immer ein bisschen anders. Das finden die irgendwie schon sehr cool und sind total begeistert. Und wie gesagt, die sind so angefixt, wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Da schicken die nach jedem Spiel, schicken die Tabelle rein mit Screenshot und come on guys und die sind voll dabei.
Die hoffen natürlich auch, dass sie dann in der kommenden Saison einen Zweitligisten unter Vertrag haben. Das ist sicherlich dann auch nochmal ein Punkt, der da mit reinspielt. Wann hast du gemerkt in den Gesprächen, dass die wirklich die Nummer eins auch für uns sind im Vergleich zu den Gesprächen mit den anderen? War das schon nach dem ersten Gespräch fast klar?
Ja, also nach dem ersten Gespräch war das schon so, dass viele der Punkte, die ich vorhin gesagt hatte, da konnten sie eigentlich schon den Daumen hochheben und die teilweise sogar noch ein bisschen toppen, also unsere Anforderungen, sodass wir uns da eigentlich schon relativ schnell dahingehend so ein bisschen nicht entschieden haben und uns trotzdem noch andere Sachen angehört haben, weil das gehört halt einfach dazu. Aber im Hinterkopf war schon, dass das, was die uns da jetzt bieten, ist schon nochmal eine Nummer besser als Mizuno. Auch wirtschaftlich gesehen muss man halt sagen, das ist halt nochmal, das ist nicht das alles Entscheidende, aber natürlich ein großer Punkt und das ist nochmal deutlich besser als Mizuno. Das ist für den Verein natürlich irgendwie auch eine coole Sache.
Und vor allen Dingen, ihr hattet was in der Hand, eine Messlatte, an der sich dann andere, die genau. es besser machen wollten, dann ja auch dann messen mussten.
Ne? Genau, die hatten dann auch die Chance, sich daran zu orientieren, das zu toppen, wie auch immer. Haben sie dann teilweise geschafft, teilweise wiederum auch nicht. Und dann fließt halt das immer in diese Gesamtbewertung. Und das ist ja wie so ein bisschen wie so ein Rechenschieber oder so ein Regler, wo du das eine hochschiebst, dann bedingt das aber, dass vielleicht die Einkaufspreise auf der anderen Seite auch wieder steigen. Also das ist schon ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, dieses so Ausgewogenheit ist, glaube ich, das Wort, was für uns da irgendwie total wichtig ist. Und das haben wir damit auch erzielt.
Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, sind wir, glaube ich, für Reebok auch nicht unbedingt der schlechteste Griff. Nee. Sag mal, wie viele Trikots haben wir jetzt so zuletzt in Spitze verkauft? Hast du da irgendwie mal eine Zahl?
Na, letzte Saison waren es ja die 40.000, die haben wir, glaube ich, auch kommuniziert. Ne? Und jetzt sind wir da schon wieder. Also die 40.000 haben wir jetzt schon wieder. Und es sind ja auch, da kann man ja nur noch mal irgendwie ein Lob an Mizuno aussprechen, weil sie uns einfach die Möglichkeiten gegeben haben, solche Trikots zu machen. Zur Wahrheit gehört aber auch, weil auch da liest man ja viel, dass Mizuno diese Trikots gemacht hat. Das ist aber nicht so. Also das ist, haben wir, glaube ich, an verschiedenen Stellen immer schon mal platziert. Es ist halt seit 6, 7 Jahren, würde ich jetzt sagen, gibt es so eine kleine Trikotgruppe, bestehend aus Teilen des Mitgliederbeirats, aus den Fanbeauftragten und aus Merch. Und die entwickeln Jahr für Jahr diese ganzen Designs. Also das kommt alles von uns. Mizuno produziert es in Anführungszeichen nur. Klar müssen die noch mal ein bisschen ran und ein bisschen Feinheiten gehören dazu. Aber diese ganzen Designs, die kommen halt von uns. Und dementsprechend ist es halt für uns auch nur wichtig, dass ein neuer Ausrüster diese Individualität liefern kann. Und dann den Rest machen wir dann schon.
Okay, dann haben wir jetzt die letzten Sorgen aus dem Weg geräumt, dass hier irgendwas von der Stange kommt. Es bleibt alles individuell und alles hier aus der Hansa Kreativschmiede. In diesem Zusammenhang dann nochmal vielen Dank für die ganzen kreativen Ideen und Köpfe aus dem Mitgliederbeirat und
unseren Fans. Was ich immer einen geilen Punkt finde, ist, bei diesen 40.000 Trikots sind ein bisschen über 5.000 Kindertrikots dabei. Ist für mich immer ein Punkt, wenn ich so ein bisschen zurückdenke an Zeiten, die wir alle ja irgendwie noch kennen und du irgendwie auf dem Bolzplatz guckst oder irgendwie auf dem Dorffußballplatz, dann gab es halt Zeiten, da haben Bayern, Dortmund, vielleicht sogar schon Leipzig da irgendwie, hast du da mehr gesehen? Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. So, und da können wir irgendwie alle stolz drauf sein, dass dann vielleicht hat es mal einer nicht kapiert und dann läuft da nochmal ein Dortmund-Trikot rum. Okay, aber das hat sich schon gedreht. Und hängt natürlich auch irgendwie damit zusammen.
Ja, das sehen wir ja auch beispielsweise bei den Stadionführungen, wenn wir hier Schulklassen, Kindergarten, Kita-Gruppen haben, die dann wirklich auch in den Trikots in den der letzten 3, 4, 5 Jahre dann durch die Gegend zuppen und auch Kindertrikots. Also es ist nicht, was sie irgendwie von Mama oder Papa oder vom großen Bruder, großen Schwester aufgenackt bekommen haben, sondern das sind ihre Trikots und die tragen sie auch mit viel Stolz.
Genau, das erfüllt uns, glaube ich, auch alle mit Stolz, wenn wir die Leute da draußen sehen. Und das ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich, weil so ein Trikot kostet ja in der heutigen Zeit, das kostet ja auch schon ein bisschen was und belastet dann Familien ja auch ein bisschen. Deshalb war es uns auch da in dieser ganzen Reebok-Thematik nochmal wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwie nochmal irgendwie an der Schraube drehen und die Leute dann irgendwie denen nochmal mehr Geld abnehmen müssen oder der Verein auf der anderen Seite auf Geld verzichten muss. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Thematik.
Eine Frage dazu habe ich noch. Wie überrascht waren die Leute von Reebok, als du gesagt hast, du, pass mal auf, Design kommt alles komplett aus unserer Hand. Wir haben da eine Kreativschmiede, müsst ihr euch gar keinen Kopf machen. Für uns ist nur wichtig, dass ihr es umsetzen könnt.
Ja, die waren schon überrascht und das war bei Mizuno aber auch nicht anders, weil die haben dann natürlich auch selber ein Designteam, die auch den Anspruch haben, uns was hinzulegen, was wir im besten Fall nehmen. Das ist bei Reebok nicht anders. Die waren überrascht, aber für die ist das völlig okay, weil die wollen halt einfach unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse irgendwie erfüllen und dann ist das auch in Ordnung. Kennen die jetzt von anderen Vereinen nicht so, da ist es andersrum. Ist bei Mizuno auch so, die waren dann auch so ein bisschen verdutzt, als wir gesagt haben, nee, braucht ihr nicht, wir machen das so, weil wir halt einfach irgendwie besser wissen, was bei den Leuten ankommt, was hier irgendwie gelebt wird. So. Und wenn jetzt jemand von außen, der dann irgendwo in England sitzt oder wie auch immer, sich dann da zum ersten Mal ranmacht, glaube ich schon, dass es irgendwie schwierig ist, sich daran zu tasten. Heißt nicht, dass von da nicht auch was Gutes kommen kann. Und da gab es auch sicherlich auch mal 1, 2 Vorschläge, die okay waren. Aber ich glaube, wir haben auch noch so viel in der Hinterhand, womit wir die nächsten Jahre irgendwie füllen können.
Und am Ende zahlt sie auch auf die Marke ein, wenn die sagen, geiles Reebok-Hansa-Trikot.
Genau.
Insofern ist das doch eine gute Kooperation. Nochmal ganz kurz. Reebok wird dann tatsächlich alle Mannschaften im Verein ausstatten.
Genau, genau. Die sind, selbst die Traditionsmannschaft kriegt ein bisschen was. Also die sollen natürlich auch überall stattfinden und ist ja nur professionell, wenn dann auch alle mit derselben Marke rumlaufen.
Natürlich.
Und ja auch deren Anspruch.
Wird es ein bisschen was drumherum geben? Die haben ja auch so Event-Teams, so gibt es so Spieltage, wo man was zusammen machen kann. Ist sowas im Vertrag schon mal mit verankert?
Ist nicht im Vertrag, aber also teilweise gibt es Sachen, die im Vertrag sind, die aber für uns nur einen Mehrwert haben. Das ist, also wenn die jetzt zum Nachwuchs kommen, wollen sie, glaube ich, viermal die Saison und dass die da die Jungs da irgendwie so einen Schuh testen können von Reebok. Die haben ja auch Fußballschuhe, aber auch Laufschuhe. Sowas wird es halt geben, aber die machen halt auch bei anderen Vereinen so rund um den Fan- und Familientag und so, kommen die dann auch, bringen sich auch ein, machen ein bisschen was, so ein paar, wie wir das auch kennen, so ein paar Challenges oder ein bisschen, so ein DJ bringen die mal vorbei. Also die haben uns auch schon viele Sachen gezeigt, was die machen und wollen sich auch von sich aus damit einbringen.
Wir hatten ja auch angekündigt, dass es ein erweitertes Sortiment geben wird. Da bin ich natürlich total gespannt. Kannst du schon mal ein bisschen was sagen, was uns da erwartet, was kommen wird?
Also da ist halt ein großer Unterschied zwischen Mizuno und Reebok, weil Mizuno ist ja eigentlich so eine Laufmarke, die aber auch im Skisport irgendwie groß ist. Das ist ja bei Reebok ein bisschen anders. Die sind ja dann mehr in der Freizeitklamotte, im Lifestyle-Bereich unterwegs. Und das können die uns natürlich auch mitbringen. Und ich sag mal, das Portfolio oder den Katalog, den sie uns da hingelegt haben, was wir da außerhalb der Trainingsware oder Spielware machen können, das hat uns im ersten Moment auch ein bisschen erschlagen und das können wir alles gar nicht auf einmal machen, weil dann müssen wir irgendwie noch ein Lager bauen. Aber da sind natürlich so viele Sachen dabei, das gibt uns einfach nochmal andere Möglichkeiten. Ich glaube, es ist für die Leute da draußen auch irgendwie cool, wenn man beides irgendwie vermischt, Hansa und Reebok, und die Klamotten, die haben, sind ja alles andere als schlecht. So, das hat auf jeden Fall Potenzial, aber wir werden uns da so nach und nach rantasten und das so ein bisschen erweitern. Wird es ein bisschen was für Männer geben, aber auch für Frauen, da sind die nochmal ganz, ganz anders aufgestellt. So, da könnte man jetzt ja sagen, im Frauenbereich haben wir noch Potenzial oder vielleicht kriegen wir auch mal 2, 3 Mails, wo die Frauen sich melden und vielleicht noch ein bisschen mehr Wünsche haben. So, das versuchen wir dann auch alles möglich zu machen, haben wir jetzt aber mit Reebok auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und den Schuh hattest du ja, glaube ich, auch in deiner Meldung dann so ein bisschen.
Darauf spiele ich natürlich an. Also, die Frage kam von einer Frau.
Okay. Schuhe gibt es natürlich auch und da hat Reebok ja auch massig Varianten und da stellen die uns auch quasi nicht nur in Aussicht, sondern für nächste Saison wird es dann schon einen Hansa-Sneaker geben, also in Kombination Reebok-Hansa. Der sieht auch ganz cool aus, ist glaube ich auch für die breite Masse gemacht. Muss man sich aber noch ein bisschen gedulden, ich sag mal so Richtung Weihnachten wäre das glaube ich eine ganz gute Idee für einen Wunschzettel. Aber wir können halt jedes Jahr einen neuen Schuh nehmen. Das kann mal ein Laufschuh sein, das kann ein Sneaker sein, das kann ein schwarzer sein, das kann ein weißer sein. Den können wir komplett selber gestalten, bestimmen.
Guck, das ist Mecklenburger Ekstase. Ja, der sieht ganz gut aus. Cool.
Die sieht gut aus. Naja, und es gibt ja auch Modelle aus der Vergangenheit, wo man schon sagen könnte, heute schon zu Hansa passen, auch in der Farbgestaltung,
blau-weiß-rot. Ja, ich habe auch gehört, auch in der Namensgebung des Schuhs, ohne den jetzt zu nennen, aber da gibt es auch Wünsche.
Ja komm, wir sind doch unter uns. Wie heißt der Schuh?
Weiß ich nicht.
Nein, nein, aber es gibt da sicherlich eine Menge Möglichkeiten. Ja toll, also wir freuen uns sehr darauf. Mit 1.7. wird es dann losgehen oder mit dem ersten Training der Profimannschaft dann?
Ja, ne? So, das ist ja normal, weil wenn die, glaube ich, eine Woche vorher starten, ne?
Ja, Ende Juni.
Brauchen die natürlich schon die Trainingsklamotte. Das kommt jetzt auch alles bald so nach und nach an. Dann kommt das natürlich zu Andy Team nach unten. Der muss ja noch mal ein bisschen ein paar Nummern, Namen und sowas drauf bringen. Der hat dann auch noch mal ein bisschen zu tun. Ende Juni dann so ein bisschen die Trainingsklamotte und dann folgen ja auch gleich die Trikots.
Gibt es da einen Zeitplan? Also wir haben ja vergangenes Jahr beim Fan- und Familientag die Trikots vorgestellt. Ist das ein ähnlicher Zeitplan in diesem Jahr oder wird das gestaffelt passieren? Hast du da schon Pläne?
Ja, gibt's auch schon. Und da ist auch wieder ein Pluspunkt für Reebok. Die bringen sich auch in dieser ganzen Veröffentlichungsthematik viel mehr ein. Bei Mizuno war es so, das ist jetzt, also kann man ja so gut oder schlecht finden. Bei Mizuno war es halt so, die haben uns da machen lassen. Und ist okay. bei Reebok ist es schon so, die haben jetzt schon, haben wir schon 2, 3 Calls gehabt, wo wir dann darüber sprechen, wie soll das Trikot veröffentlicht werden, wie können sie dann noch unterstützen. Die wollen da auch ihr Know-how reinbringen, wollen dann für die Zukunft auch ein Team herschicken, das dann diese ganzen Produktionszeiten dann irgendwie begleitet. Also da können wir uns auch noch ein bisschen was mitnehmen, irgendwie was abgucken. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Und was das Zeitliche angeht, kann man sich so den 1.7. dann wirklich schon mal fürs Heimtrikot so ein bisschen markieren, wenn man das möchte. Und dann so ein bisschen im 2-3 Wochen Rhythmus. Und Fan- und Familientag ist dann so ein bisschen das Dritte geplant. Und ohne da jetzt irgendwie zu viel zu verraten, aber ein bisschen Retro ist natürlich immer irgendwie dabei und passt ja dann auch zu Reebok. Kann man sich, glaube ich, darauf freuen.
Also das Design steht schon final?
Ja, klar. Also es ist auch schon alles bemustert, liegt schon quasi alles hier. Ach, spannend. Und ist schon in Produktion. Aber muss ja auch schon stehen, weil sonst würden wir es ja gar nicht schaffen.
Ja, viele spannende Einblicke. Das ist wirklich total interessant. Man kriegt ja ein bisschen was logischerweise hier mit, wenn man auf dem Flur unterwegs ist und die Büros nebeneinander hat. Aber dann das nochmal so von diesem Blickwinkel zu sehen, sehr, sehr toll. Was gibt's noch zu sagen zum Thema Reebok? Gibt's noch irgendwas, was man ja mal kurz vor Ostern vielleicht noch im Nest versteckt, was man schon mal rausholen kann?
Ja, die haben viele Ideen, auch für die Zukunft. Gibt's da irgendwie viele Sachen, die irgendwie auf dem Tableau haben, die man zusammen machen kann. Sie haben uns aber auch so Richtung Fan- und Familientag könnte das was werden, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, haben sie uns das so ein bisschen vorgeschlagen und wir finden es eigentlich gar nicht verkehrt, dass wir auf dem Nordvorplatz würden sie uns noch so einen zusätzlichen Hansa Reebok Shop bauen, so dass wir auf dem Vorplatz dann zwei haben, so einen, den der unterm Norden ist, der dann so ein bisschen für die normale Hansa Klamotte da ist. Und einen, der dann speziell sich um die Reebok Hansa Klamotten dreht. So, das ist dann nicht nur die Spielklamotte, sondern auch diese Freizeitsachen. Den bauen die komplett selber. Da hat er mir auch gestern irgendwie so 2 Visualisierungen geschickt. Das sieht auch sehr cool aus.
Wir reden da von festen Shops oder sind das so mobile Sachen
dann? Nee, das ist so ein Mini-Containerdorf, so was dann aber am Ende nicht nach einem Container aussieht. Sieht wirklich, wirklich gut aus. Und wird dann wahrscheinlich, ich denke mal, Fan- und Familientag wird das schon stehen. Und das ist auch alles was die von sich aus machen. Da zahlen wir keinen Euro für. Das machen die alles alleine, um natürlich auch irgendwie diese Partnerschaft dann irgendwie gleich zu leben. Aber das passt uns natürlich auch in den Kram, weil den Bedarf haben wir ja.
Perfekt. Prima.
Dann bedanken wir uns bei Mizuno, soll an dieser Stelle auch gesagt, und sind mega gespannt auf das, was da so alles kommt mit unserem neuen Ausrüster Reebok. Mhm. Robert, kommen wir zum nächsten großen Thema. Der Dauerkartenverkauf für die neue Saison ist gestartet.
Ja.
Auffällig ist, dass der Zeitraum irgendwie extrem lang ist, also früher Start, lange Zeit, sich seine Dauerkarte zu reservieren, zu kaufen. Warum? Oder habe ich da einen falschen Eindruck?
Nee, hast du nicht. Das haben wir ja schon vergangene Saison so ein bisschen eingeführt. Wenn man noch weiter zurückblickt, haben wir jetzt nicht erst nach Saisonende den Dauerkartenverkauf gestartet. Damals hat es ja aber ein bisschen auch irgendwie war ein bisschen Planungssicherheit dahinter, war auch ein bisschen die wirtschaftliche Komponente dahinter. Das haben wir jetzt zum Glück ja nicht mehr. Trotzdem ergibt sich natürlich durch die riesen Andrang bei über 14.000 Dauerkarten, ergibt sich natürlich was im Ticketing und dazu muss man halt wissen, dass wir nach dem Abstieg im Ticketing haben wir von 3 Personen auf 2 Personen das Ganze runtergeschraubt. Das Aufkommen ist aber ehrlicherweise das gleiche, also hat sich jetzt nicht viel geändert. Und du willst ja natürlich irgendwie den Dauerkarteninhabern ja auch irgendwie jedem gerecht werden, die sollen alle ihre Dauerkarte pünktlich bekommen. Das hatten wir den Jahr zuvor, war das auch schon immer ein bisschen knapp. Und man darf nicht vergessen, bei so einer großen Anzahl an Dauerkarten kommen halt auch enorm viele Serviceanfragen. Und da wollen die beiden Jungs sich da unten für jeden irgendwie die Zeit nehmen und das Problem, die Fragen, wie auch immer, klären. Und die sind halt total vielfältig. Das ist halt von, mein Kind ist jetzt nicht mehr ermäßigt und ich müsste jetzt eine Vollzahlerkarte oder ich möchte meine Karte übertragen an den und den oder ich möchte die Tribüne wechseln oder ich möchte eine Karte dazu buchen. Was auch immer, oder ich kann mich gar nicht einloggen. Das ist von bis, gibt es da irgendwie alles. Also das ist für die beiden in ihrem Prozess mit einem Mann weniger und diesem gewissen Vorlauf, dass jeder seine Dauerkarte rechtzeitig bekommt, hat sich das letzte Saison ehrlicherweise so ein bisschen erwiesen, dass das eine gute Sache ist. Klar ist das für den Mensch, der ja irgendwie ein Gewohnheitstier ist, der das irgendwie immer so kennt, ist das im ersten Step natürlich dann komisch, wenn es auf einmal irgendwie ein bisschen früher ist. Haben wir aber letzte Saison schon so ein bisschen erklärt, haben dann trotzdem aber nochmal die Wünsche oder die Kritik so ein bisschen mitgenommen, haben es jetzt eine Woche später gestartet und nochmal 2 Wochen verlängert, sodass die Leute 8 Wochen Zeit haben, ihre Dauerkarte zu reservieren, was dann, glaube ich, ein entspannter Zeitraum ist für jeden, sodass jeder sich das irgendwie einteilen kann, wann er das Ganze zahlen möchte. Aber das ist ein ganz simpler Grund eigentlich, dass wir den Service dahinter irgendwie gewährleisten wollen und nicht dann nachher irgendwie in die Bedrohle kommen, dass die Leute ihre Karte zu spät bekommen oder mal eine Anfrage untergeht. Das sollte irgendwie nicht der Anspruch sein.
Wie läuft denn der Verkauf bislang?
Haben die Jungs? So wie alles andere, gerade bei Hansa. So, ne? Die sind halt alle, Hansa ist halt bekloppt. So. Die Leute sind halt irgendwie Hansa verstrahlt, positiv natürlich gemeint. Das sieht man auch da. Und wenn, das klingt jetzt vielleicht wenig, nach 3 Tagen sind es 2000 Dauerkarten. Aber es ist im Vergleich zur Vorsaison sind es jetzt auch schon wieder mehr. Also nicht, es werden nicht mehr, weil das ist ja auf diese 14.000 dann irgendwo gedeckelt. Aber mehr im Vergleich zu dem Zeitraum. Es sind ja auch erst 3 Tage vorbei. Und wie ich gerade sagte, die Leute haben ja keinen Druck in dem Sinne, sondern die haben ja 8 Wochen Zeit. Kann sich jeder einteilen, wann er da seine Karte verlängern möchte.
Was, glaube ich, auch wichtig ist, wir sind bei den Preisen stabil geblieben, ne?
Genau. Das ist ja sowieso ein Thema, das hatte ich ja vorhin auch so ein bisschen angerissen. Diese Preissensibilität oder wie auch immer, das ist, glaube ich, in MV wahrscheinlich nochmal ein gesondertes Thema. So, das muss man irgendwie nochmal ein bisschen anders betrachten als in anderen Bundesländern. Und die Leute lassen ja wirklich ihr letztes Hemd irgendwie für Hansa und geben da jeden Euro, den sie haben, aus. Und das muss man auch irgendwie schätzen und irgendwie demütig bleiben. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir uns Jahr für Jahr die Entwicklung dahinter, die Kostenentwicklung angucken. Und das haben wir, glaube ich, damals, als wir vor 3 Jahren die Preise erhöht haben, auch so ein bisschen kommuniziert, was da alles dahinter hängt. Weil die Kosten natürlich auch bei uns steigen. Also wenn wir jetzt nur den Mindestlohn nehmen, ist das natürlich ein Beispiel. Die Inflation, das muss man natürlich alles im Auge behalten. Trotzdem es ist, glaube ich, eher unser Ansatz, bevor wir irgendwas auf den Fan umlegen, sollten wir immer erstmal die Kostenseite uns angucken und schauen, was wir da machen können und inwiefern wir irgendwas mittragen können, bevor wir dann irgendwie an den Fan rangehen. Und da gibt es halt genügend Beispiele dafür, wo wir auf der Kostenseite was machen können. Ob es jetzt irgendwie der vereinseigene Ordnungsdienst ist, ob es die Reinigung des Stadions ist, das ist ja mittlerweile auch. Ja, sind hier die Firmen ein- und ausgegangen. Jetzt machen wir das so ein bisschen in-house, um einfach Kosten zu sparen. Die beiden Jungs von den technischen Diensten halten das Stadion eigentlich in Stand hier. Die machen eigentlich alles alleine. So. Da könnte man sicherlich auch für Firmen anrufen, die dann aber wieder teurer wären. Sodass wir erstmal probieren, diese Seite irgendwie zu klären, bevor man irgendwann mal an die andere Seite muss. Aber das ist, glaube ich, wichtig.
Ganz oft gibt es die Frage, warum deckeln wir überhaupt Dauerkarten?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Da gibt es ja auch irgendwie in anderen Stadien oder bei anderen Vereinen irgendwie andere Beispiele. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch so die Philosophie, die wir seit Jahren fahren. So. Und die hat sich auch irgendwie bewährt. So dieser Mix aus Dauerkarte und Tageskarte sieht man ja auch jetzt, wenn wir irgendwie auf die Spiele gucken. Die Leute sind ja irgendwie immer da. So. Und das Stadion ist immer voll und die Tageskarten, das sind ja auch immer wechselnde Leute so, ne? Das sind ja nicht immer dieselben. Das sind dann welche, die hier wieder hochkommen, die wieder mal nach Hause kommen, die vielleicht auch Touristen einfach nur sind, die einfach nur mal vorbeikommen. Deswegen finde ich, hat sich dieses Verhältnis eigentlich bewährt. Könnte man natürlich auch mal irgendwie anders denken. Aber so ganz sind wir auch noch nicht an dem Punkt, dass man jetzt sagen muss, wir haben jetzt irgendwie wie ganz große Vereine eine Warteschlange von 20.000 Leuten dahinter. Ich glaube, ehrlicherweise, dieser Punkt ist nicht mehr ganz so weit weg. Das ist schon fast so ein bisschen absurd, wenn man irgendwie an Zeiten zurückdenkt, wo wir hier gegen Dortmund 2 oder Chemnitz irgendwie vor 6.000 Leuten gespielt haben. Das muss man auch immer, ist alles nicht gegeben, so, das darf man immer nicht vergessen. Aber so ganz so weit weg von diesem Gedanken einer Warteschleife oder der Warteliste sind wir dann auch nicht mehr.
Naja, und dann darf dann ja auch nicht vergessen, wir sind mittlerweile 31.000 Mitglieder und Mitglieder haben immer ein Vorkaufsrecht, Karten zu kaufen. Und damit wenn du schon über 20.000 Dauerkarten verkaufst, hast natürlich auch irgendwo ein Problem. Natürlich ist die Schnittmenge Mitglieder und Dauerkarteninhaber relativ hoch, aber trotzdem muss man ja dieses Versprechen, das man da abgibt, ja auch irgendwo versuchen zu halten dann. Ne?
Genau, das ist gar nicht so leicht, weil das sind ja die schönen Probleme. Das heißt, der Verein ist in so vielen Bereichen so krass gewachsen. Das ist ja alles schön, aber das bringt natürlich andere Probleme dann mit sich. So, ne? Wenn wir nur die Auswärtskarten nehmen, das ist schon schwierig für manche Leute da, wenn du jetzt nicht gerade in Hannover spielst, an eine Auswärtskarte zu kommen. So, und da den richtigen Weg zu finden, wer dann den Zugang hat oder wer das Glück hat, das ist schon schwierig.
Da sind ja die Karten eigentlich grundsätzlich schon im Mitgliederverkauf dann ja weg. Genau. Also dass da welche wirklich auf den freien Markt gelangen für die Hansa-Fans ist schon schwierig. Ne? Sehr selten. Ja. Du bist ja auch für Geschäftsentwicklung zuständig. Gibt es Überlegungen, das Stadion zu vergrößern? Wird ja hin und wieder mal gefragt. Die Frage wäre dann, wohin? Ne?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe mal mit Olli Grümmer darüber gesprochen.
Das ist unser technischer Leiter hier
im Haus. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wer das Thema mal aufgemacht hat, ob das Robert damals mal war oder da habe ich irgendwie nur mitbekommen, dass das Stadion ja eigentlich dafür konzipiert ist, dass man sogar noch reinrücken könnte. Das heißt, dass man von jeder Tribüne reinrücken würde.
Das heißt, man würde weiter nach unten gehen sozusagen.
Ja, genau. Ob das wirklich so ist, kann ich gar nicht so richtig sagen. Da müsstet ihr euch Olli hier mal einladen. Aber Stand jetzt ist das kein Thema. So, und so ganz. Wenn man mal ehrlich ist, so ganz sind wir auch noch nicht an dem Punkt. Ja, wir haben immer 24.000 Menschen im Stadion und freuen wir uns alle drüber. So, aber es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie noch 20.000 jetzt davor stehen. Aber wir wollen ja auch immer weiter wachsen und immer größer werden. Und irgendwann kommst du dann halt schon an solche Probleme. So, gerade wenn du jetzt irgendwie vielleicht eine Liga hochgehst, ne, dann sieht das nochmal ganz anders aus.
Dauerkarte ist ja für die meisten ein Ritual jedes Jahr. Kannst du ganz kurz nochmal zusammenfassen für die, die sich da mit dem Thema jetzt noch nicht so beschäftigt haben, was sind denn die Vorteile, wenn du dir eine Dauerkarte holst?
Als Dauerkartenkäufer hast du erstmal jedes Spiel sicher, brauchst dir keine Gedanken machen und eben wenn diese Probleme aufkommen, jetzt wird's mal eng im Stadion, bist du immer mit der Dauerkarte auf der sicheren Seite. Im Vergleich zur Tageskarte ist natürlich auch ein Vorteil, dass du Geld sparst. So, und das ist auch nicht wenig. So, das heißt, das lohnt sich dann schon, eine Dauerkarte zu kaufen. Man hat natürlich auch noch ein Vorkaufsrecht, wenn man an den DFB-Pokal denkt, zum Beispiel. Also eine Dauerkarte macht natürlich schon Sinn. Ich glaube, das ist einfach auch viele Leute machen eben aus der Tradition heraus und habe ich schon immer so gemacht und mache ich weiter. Das ist auch super und weil sie den Verein damit ja auch irgendwie unterstützen wollen. Zur Wahrheit gehört dann aber auch, dass wir uns Probleme angucken müssen, wenn man es als Problem sehen möchte, das ist ja ein Luxusproblem, dass natürlich dann auch nicht jeder Dauerkarteninhaber zu jedem Spiel kommt. So, das gehört auch dazu. Und wenn wir dann darüber reden, dass wir jetzt, wenn ich jetzt Viktoria Köln als Beispiel nehme, dass wir da schon lange keine Sitzplätze mehr haben, wäre es natürlich schön, wenn jeder, der nicht kommt, seine Dauerkarte dann in die Ticketbörse stellt und jemand anderem ermöglicht, dann zu kommen. Das sind dann halt die Probleme, mit denen wir uns aktuell beschäftigen müssen und wie wir da rangehen. Und da müssen wir auch unseren Weg finden, wie wir das Thema bekämpfen, wenn man es so nennen möchte. Aber es sollte ja schon irgendwie, wenn ich nicht zum Spiel kann, stelle ich meine Karte rein. Das hat ja nur einen Vorteil für mich. Ich kriege sogar noch Geld wieder. Und jemand anderes kann dann zum Spiel kommen. Aber da habe ich auch verstanden, dass wir die Ticketbörse an sich vielleicht auch nochmal ein bisschen feintunen müssen. Was so die Zeiten angeht, wann kann ich meine Dauerkarte einstellen, ist das vielleicht zu kurzfristig? Da kamen dann auch so ein paar Themen aus denen wir dann lernen, die wir dann umsetzen, um das Thema dann irgendwie so ein bisschen anzugehen.
Ticketbörse findet man auf unserer Homepage www.fch.de für alle, die nicht wissen, wo sie suchen sollen. Also gute Empfehlung in der Tat. Viele möchten gern kommen, können nicht und andere kommen nicht. Klickt euch da in die Ticketbörse. Du hast es schon gesagt, für viele ist es Ritual-Dauerkarte. Ich glaube, viele sammeln sogar ihre Dauerkarten. Ja. Und unsere kommende Dauerkarte ist ja sowieso irgendwie, na ich sag mal so, eine Spezialanfertigung. Wilde Geschichte dahinter.
Ja, ist auch so ein Thema, was jetzt fast schon drei Jahre so ein bisschen in Arbeit ist. Es kommt ja so ein bisschen aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Ich glaube, zur Erklärung ist es auch ganz gut, wir haben dann noch so ein Video, was wir jetzt irgendwie demnächst dann irgendwie nachschieben. Dann wird es für alle auch nochmal deutlich, was sich dahinter so ein bisschen verbirgt. Aber an sich ist es, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes, cooles Projekt, wo man auch wieder viel gelernt hat. Das haben wir dann zusammen mit dem, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig sage, für das Institut für Polymertechnik, würde ich sagen. Und der Hochschule,
oder so ähnlich.
Der Hochschule Wismar zusammen gemacht, also auch hier im Bundesland. Das heißt, jeden Spieltag kommen dann wieder bei dem besagten Olli Grummert ungefähr so 200 Sitzschalen auf, die nach jedem Spiel kaputt gehen, die gegebenenfalls repariert werden können, teilweise aber auch nicht. Ich habe auch bei Olli gelernt, das gibt einen Unterschied zwischen einem gewonnenen Spiel und einem nicht gewonnenen Spiel. Das fällt dann schon mal, also die Diskrepanz ist schon deutlich.
Also wir müssen uns Olli Grummert hier auch nochmal einladen.
Definitiv.
Genau. Also da werden dann unter der Nord ganz viele Sitzschalen, ob Rückenlehne oder Sitzfläche, gelagert, hingeschmissen, wie auch immer, weil sie halt nicht mehr gebraucht werden. Und irgendwie ist es ja auch schade, dass die dann da rumliegen. Und die haben jetzt auch, die Sitzschalen haben ja auch schon ein bisschen was mitgemacht. Sodass wir uns dann irgendwann mal damit beschäftigt hat, ob man aus den Sitzschalen nicht etwas machen kann. Und da ist der Kollege aus der Nachhaltigkeit dann irgendwie auf die in Wismar aufmerksam geworden. Hat das mit denen so ein bisschen besprochen, die Idee erstmal. Und das dauert dann natürlich, weil das ist ja auch irgendwie ein hochwissenschaftlicher Prozess, da jetzt so einen Kunststoff hinzubringen, den dann zu zerkleinern und zu etwas Neuem zu machen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Und ich habe da schon mal gar keine Ahnung von, wie das funktioniert. Deswegen das Video ist auch für mich aufschlussreich. Aber dann muss das Ganze natürlich noch beklebt werden, das muss dann irgendwie getestet werden, wenn da drauf gedruckt wird, hält der Kleber, hält die Druckerfarbe. Das hat alles ganz schön gedauert. Jetzt ist es aber soweit und jeder hat quasi mit seiner Dauerkarte, die jetzt kriegt, auch irgendwie ein Stück Stadion zu Hause oder in der Brieftasche, wie auch immer. Und das ist dann insofern schon eine besondere Karte. Es gibt jetzt nicht mehr wie vor 3-4 Jahren dieses große Dauerkartenpaket in dem Sinne. Trotzdem versuchen wir uns ja immer irgendwie ein bisschen was einfallen zu lassen, um dieses wertige Produkt Dauerkarte, was es ja immer noch ist, auch deswegen meine ich nicht, das ist nicht selbstverständlich, dass einfach 14.000 Menschen ihre Dauerkarte reservieren oder verlängern. Finde ich schon, dass es irgendwie mal ein anderes Projekt ist und auch ein bisschen auf was aufmerksam macht.
Wir machen aus allem was, aus den alten Flutlichtmasten, aus den alten Sitzschalen und man merkt ja auch, dass es gut ankommt. Eben.
Ja, und unsere Dauerkarten sind ja immer irgendwie speziell gewesen, immer, also das unterstreicht ja nochmal, wir sind irgendwie ein bisschen anders. Dieser Prozess, ich habe mich mit unserem Nachhaltigkeitsbeauftragten unterhalten, der auch Robert heißt, und ja, Er hat gesagt, das war auch für die Institutionen und Organisationen, die da geforscht haben, und das muss ja erst erforscht werden, wie man aus so einer Sitzschale überhaupt eine Karte machen kann, extrem herausfordernd und auch extrem spannend, also alles Gewinner, alle haben.
Genau. Es wird ja auch in diesem Jahr wieder Sachen geben, die wir im vergangenen Jahr mal ausprobiert haben und die super angekommen sind. Stichwort goldene Dauerkarte und Namensplakette am Sitzplatz. Kannst du kurz dazu nochmal was sagen?
Genau, ist im vergangenen Jahr so ein bisschen entstanden. Auch die Idee kam von den beiden Jungs aus dem Ticketing, das mal auszutesten. Ich weiß gar nicht, ob sie es selber ausgedacht haben oder ob sie es einfach nur kopiert haben, das kann ich gar nicht sagen. Aber
gut kopiert ist immer besser als schlecht selber gemacht.
Aber da kam die Idee von den meinen Jungs auf, haben wir letzte Saison getestet, und gerade bei den Losen hätte ich persönlich nicht gedacht, dass die Leute das so wahrnehmen. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es, glaube ich, vergangene Saison 20.000 Lose gewesen.
Ungefähr, ja.
Was schon irgendwie irre ist. Und am Ende ist ja auch einer der Glückliche, der dann seine goldene Dauerkarte bekommt und die dann ja auch nicht zahlen muss, beziehungsweise sein Geld zurückbekommt. Insofern sind das beides auch Geschichten, die sich irgendwie so ein bisschen bestätigt haben, dass man sie nochmal machen kann.
Also die goldene Dauerkarte ist relativ einfach erklärt. Man kauft ein Los für 1 Euro. Genau. Es ist auch unbegrenzt quasi möglich, Lose zu kaufen. Und dann wird einfach ein Los gezogen. Und wer gezogen wird, bekommt eine Dauerkarte geschenkt. Beziehungsweise wenn er schon eine hat, kriegt er den Preis zurückerstattet.
Genau. Bei der Sitzplatzplakette ist es ja ähnlich. Das heißt, jeder hat ja, der seine Dauerkarte hat, hat ja seinen Platz schon seit Jahren. Und der kann sich dann halt den nochmal ein bisschen besonderer machen, indem er da eine individuelle Plakette da rangebracht bekommt von Olli Grummert.
Robert, gibt es sonst noch irgendwie Neuerungen beim Kauf der Dauerkarte?
Nur in Bezug auf die Zahlweise, und das zieht sich dann so ein bisschen durch, was ich vorhin gesagt hatte in Bezug auf Kosten. Weil das ist schon so, dass wir, das ist aber nicht nur ein Dauerkartenthema, sondern ein allgemeines Thema, dass wir Bezug auf die Zahlweisen merken, dass gerade PayPal für sehr hohe Gebühren sorgt und das ist bei uns mit hohem Umsatz dann auch irgendwie schon ein Thema. Und da reden wir dann schon von mehr als einer Viertelmillion, die dann einfach nur an Gebühren rübergeht. Und das ist ja schon was, was wir jetzt irgendwie nicht so cool finden und wo wir dann schon irgendwie sagen, das ist ein Ansatz, um da mal vielleicht ein bisschen zu sparen. Und dazu wird es so ein bisschen in Zusammenarbeit mit der Ostseesparkasse jetzt die Zahlweise Vero geben, womit man dann schon seine Dauerkarte zahlen kann. Vero ist vielleicht nicht jedem geläufig, also ich kannte das vorher auch nicht, ist aber quasi der europäische PayPal-Ersatz. Und der große Vorteil ist halt einfach, dass die Gebühren deutlich niedriger sind. Ob die jetzt ewig so bleiben, ob sich das anders entwickelt, kann man alles nicht sagen. Aber Stand jetzt ist es deutlich günstiger als PayPal und würde dem Verein halt enorm viel Geld sparen, wenn wir alle auf Vero umsteigen, ohne da jetzt zu viel Werbung zu machen.
Ja, das wäre ja auch wieder einer dieser Stellschrauben. Du hast ja schon gesagt, dass man überall mal guckt, wo man sparen kann, um Kosten nicht auf Fans und Mitglieder umzulegen. Ja. Und das wäre ja wahrscheinlich einer dieser
genau,
Stellschrauben.
Das tut keinem weh. Es ist für dich ist es jetzt nichts anderes. Es ist baugleich zu PayPal. Ja, man muss sich einmal natürlich nochmal neu anmelden, muss das mit seiner Bank verknüpfen. Die 5 Minuten muss man dann investieren. Aber ansonsten ist es für den Fan nichts anderes.
Und mit Vero kannst du jetzt Dauerkarte bezahlen und generell im Ticketshop und auch im Fanshop?
Ticketing haben wir es, sollte es heute, ab heute dann richtig funktionieren, weil es muss natürlich auch die Anbindung dahinter, dauert natürlich ein bisschen. Das haben wir dann erstmal im Ticketing, aber im Merch werden wir das auch relativ schnell nachziehen, weil auch da hohe Papergebühren anfallen. Das sind die beiden wesentlichen Bereiche. Kann man natürlich auch im Mitgliederwesen so sehen, aber da ist es ja eher einmalig oder halbjährlich. Das heißt, die Transaktionen sind einfach nicht so viel. So.
Ticketing ist ja ein gutes Stichwort.
Oh Gott, ich habe einen Auftrag. Ich frage für einen Freund, sagt man ja so schön. Ja. Was ist mit den Watford-Tickets?
Die Watford-Tickets, da haben wir ja einen neuen Auszubildenden, Lukas Scherf. Der hat jetzt, glaube ich, in seinen ersten, wie lange ist er jetzt da? 2, 3 Wochen?
Nee, ja, ein Monat. Jetzt, ne? Ist ein Monat da, ja.
Der hat, glaube ich, sehr viel Spaß daran gehabt, diese ganzen Watford-Tickets zu verpacken. Also er lacht noch, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Aber nee, die sind alle verschickt, alle da. Da hatten wir natürlich die Problematik, dass es nochmal ein bisschen beim Zoll lag, weil halt nicht EU so. Das dauert dann halt ein bisschen, lag glaube ich 2, 3 Wochen da. Aber die sind alle raus, alle weg.
Prima.
Müssten eigentlich bei allen so langsam da sein.
Ein bisschen was war da ja zu verpacken. Der Ansturm war ja Wahnsinn. Ja. Vielleicht kannst du es nochmal erzählen. Wir hatten Kontingent, das war innerhalb von wenigen Minuten weg und da haben wir noch mal nachgeschaut. Kannst du nochmal?
Ja, zweimal.
Ja?
Weil ursprünglich waren mal, oder hatte der Kollege aus Watford, Dave, Grüße an Dave, Der hatte dann zum Anfang gesagt, er möchte uns mal erstmal 3.000 geben, weil keiner ja so richtig wusste, wie kommt das Ganze an, weil London oder Watford, das ist ja nochmal was anderes, so von der Kilometeranzahl, das ist vielleicht jetzt für unsere Fans jetzt nicht erschreckend, aber trotzdem ist es ja dadurch, dass nicht EU, hängt ja nochmal ein bisschen was anderes dran, kriegt das jetzt jeder so hin und kostet ja auch wieder Geld, hat uns erstmal 3.000 gegeben, um auch bei sich dann irgendwie Sicherheit zu haben, okay, wie viel Ordnungsdienst müsste ich denn bestellen und so weiter. Ich weiß nicht, ich glaube nach 2 Minuten haben die Jungs aus dem Ticketing Dave angerufen, haben gesagt, Dave, wir brauchen mehr.
ich bin da gewesen, ja. als das passiert ist und dann haben sie tatsächlich angerufen und haben weitere Karten nachgeordert und haben mit ihm vereinbart, wenn die auch weg sind, würden sie sich dann wieder bei ihm melden und dann haben sie noch Zeit verstreichen lassen, weil sie ihn nicht gleich wieder anrufen wollten, weil das zweite Kontingent dann auch innerhalb von Minuten weg war. Es war wirklich ein spannender Moment.
Genau, so 3.000, 2.000 und dann nochmal 1.000, die sie uns dann gegeben hat und die waren ja alle also so schnell weg, das ist ja völlig irre. So, und ich glaube, es würde auch noch mehr Bedarf geben, aber erstmal wurde es auf 6.000 gedeckelt, weil die Dave hat dann, glaube ich, gesagt, wir brauchen noch ein bisschen was für uns.
So, also das Stadion hat ungefähr 20.000 Kapazität, ne?
Genau.
Aber also, es wird, genau, ich höre daraus, Watford hat also auch nicht damit gerechnet, nee, dass wir Hansa-Fans alle ein bisschen bekloppt sind und uns da auf die Reise machen.
Ja, ich glaube, mit 6.000 hätten wir jetzt auch nicht so schnell vor allem nicht gerechnet. Aber zeigt ja, dass irgendwie der Wunsch oder das Bedürfnis danach irgendwie schon da war. Aber damit haben die auch nicht gerechnet.
Es war auch lustig, unter den Posts bei Insta beispielsweise von Watford selber, als sie dieses Spiel bekannt gegeben haben, dass dann ein paar Leute, die uns bis zu dem Zeitpunkt nicht kannten, kommentiert haben, was macht ihr hier so ein Tohuwabo gegen den deutschen Drittligisten und so weiter. Und dann wurden nur ein paar Videos dann drunter und dann hat man sich dann quasi in Anführungsstrichen sogar ein bisschen entschuldigt und freut sich auf uns, also auch von Fanseite von Watford.
Bleibt da, glaube ich, auch nicht unbemerkt, ne, wenn dann 6.000 Rostocker sich aufmachen und da losmarschieren.
Ja, zeigt ja auch einmal mehr, wie groß wirklich der Wunsch war, dass wir mal international spielen, mal ein Auswärtsspiel außerhalb Deutschlands machen. Wie ist kennst du den Prozess, wie es überhaupt dazu gekommen ist?
Ja, also das Thema ist ja wirklich schon ein bisschen länger, irgendwie wurde das immer mal platziert, das ist schon ein großer Wunsch der Fans ist, das mal wieder zu machen. Liegt ja auch schon irgendwie Jahre zurück. Vergangene Saison waren wir so kurz davor, was zu schaffen. Das war dann aber zu kurzfristig und dann haben wir auch gemerkt, das braucht halt ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Weil da muss natürlich auch wieder viel zusammenpassen. Ne? Du kannst jetzt nicht so einen riesigen Verein auswählen, weil die sagen sich auch, ja gut, mein 50.000, 60.000 Mann Stadion, das mache ich natürlich jetzt nicht für nur 6.000 Rostocker in Anführungszeichen auf. Das heißt, der Verein muss auch eine gewisse Größe haben und ein gewisses Stadion haben. Zu klein soll es dann natürlich auch wieder nicht sein. Sportlich muss das Ganze natürlich auch passen. Das kann dann auch nicht irgendein Viertligist irgendwie zwei Wochen vor Saisonbeginn sein. Das heißt, da gehört schon ein bisschen mehr dazu und dann musst du ja auch noch jemanden finden, der da sich darauf einlässt und nicht selber irgendwo spielt, weil ganz viele andere wollen natürlich auch irgendwo hin. Das ist also gar nicht so einfach. Trotzdem haben wir uns da so ein bisschen selber auf die Suche gemacht und dann einfach nur plump, sag ich mal, ein paar Vereine angeschrieben. Aber Watford kam letztlich dann über Amir zustande, weil Amir dann über eine Plattform, Transfer Room nennt sich die, wo dann Vereine quasi für Tag XY anbieten, hier, ich hätte Zeit, komm du zu mir oder ich zu dir, so ungefähr. Und da hat Amir dann mit Watford Kontakt aufgenommen. Dann hat Amir das so ein bisschen an Julia, die Teammanagerin, und dann an mich dann übergeben, was jetzt erstmal so das Vertragliche angeht. Dann ging das wiederum zum Ticketing, weil die sich natürlich auch dann wieder verknüpfen müssen und absprechen müssen. Sicherheit, Fanbeauftragte, die sind natürlich auch dort involviert in diese ganzen Thematiken. Die waren jetzt ja auch vor 2-3 Wochen, waren die, glaube ich, mal einmal zu Besuch dort und haben sich das Ganze mal ein bisschen angeguckt, sodass da schon ein bisschen was dranhängt. Aber ich glaube, wir haben uns ja auch zum Ziel gemacht, das irgendwie frühzeitig zu verkünden, weil ja auch ein bisschen Planung dranhängt für die Leute, Ferien und dann wiederum dieses Thema London mit ETA, Flüge buchen, Reisepass. Hey, ist ja auch ein bisschen was Besonderes. So, du musst auch an der Straßenseite fahren. So, habe ich gelernt, gibt andere Steckdosen. Wusste ich vorher auch nicht.
Ja, gerne.
Also das sind so ein paar Sachen, die da irgendwie anders sind. Aber ich glaube, es ist cool, dass wir das zur Feier in der Stadthalle verkünden konnten, sodass die Leute da auch viel Vorlaufzeit hatten, um sich das zu planen. Und 6.000 sind natürlich mal eine Ansage.
Da freuen wir uns sehr drauf.
Ohne einen Namen zu nennen, aber es gibt ja einen Kollegen, der hat ja schon einen Wunsch geäußert, dass die Hymne von einer ganz speziellen Person gesungen wird. Das wäre auch mein Highlight. Also Robert, das musst du noch irgendwie hinkriegen.
Ja, es ist nicht Rod Stewart.
Nee, aber ich kenne die Geschichte nicht, aber ich kann mir denken, dass es sich um Elton John handelt, weil der mal Präsident beim FC Watford war und das wäre natürlich tatsächlich ein Riesenhighlight.
Die eine Tribüne heißt auch so.
Ja.
Aber ja, als die Kollegen vor Ort waren, glaube ich, war die Geschichte, ne? Da wurde dann irgendwie nachgefragt, ob Sir Elton John dann auch da ist und vielleicht die Hymne singen könnte.
Also unsere.
Ja, genau, unsere. weiß ich nicht. Ich sag mal so, ich glaube da.
50-50, okay?
Ja, okay.
Ja, mal schauen. Und es ist ja nicht nur so, dass eventuell ein deutscher Zweitligist nach Watford fährt, sondern Watford hat ja sogar sportlich zumindest noch kleine Chancen. Es gibt ja so eine gewisse Relegation in England, sogar eventuell in Premier League zu spielen. Ne? Ich meine, das wäre natürlich ein absolutes Highlight dann.
Ja, das ist irgendwie die ersten beiden steigen auf und dann, glaube ich, 5 oder so spielen nochmal so eine
Relegation. 3-6 spielen eine Relegation, den dritten Aufsteiger, genau.
Das wäre natürlich nochmal irgendwie spannender dann für uns. Ne? Wobei, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Riesenrolle spielt, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du gegen eine Mannschaft aus der Premier League spielst. Klar.
Das ist ja das Spiel quasi 2 Wochen vor Saisonbeginn, egal ob wir zweite oder dritte Liga spielen, 2 Wochen später beginnen beide Ligen. Da liegt ja noch eine Woche dazwischen.
Ja.
Wird dann da auch noch was passieren?
Ja, wird auf jeden Fall was passieren, weil wir haben ja noch ein einen Familientag, der da so ein bisschen in den Zeitraum reinfallen wird. Und es hat sich ja in der Vergangenheit auch so ein bisschen bewährt, dass wir kurz vor Saisonbeginn, ich finde das immer gut, weil es so nochmal so ein Einschwören auf die Saison ist, nochmal so ein großes Testspiel hier im Stadion haben. Diesmal wird es eher ein nichts Internationales, sondern was Nationales, aber doch ein Verein, der jetzt schon länger nicht mehr hier war. Das sieht da eigentlich schon ganz gut aus, sodass das so Richtung 1.8. was werden könnte und dann wieder in Kombination mit dem Fan- und Familientag. Aber das hat sich, finde ich, in den vergangenen Jahren, kann man schon sagen, Aston Villa, Sevilla, Lazio, sind halt irgendwie schon coole Tage gewesen, so kurz vor Saisonbeginn. Und ich finde dieses Einschwören, nicht nur auf den Tribünen und mit der Mannschaft, sondern auch im Hintergrund müssen sich natürlich wieder diese ganzen Prozesse für uns dann alle irgendwie nochmal einspielen. Insofern ist so ein Tag immer gar nicht verkehrt, unter Volllast dann irgendwie zu testen.
Also wenn du sagst, es wird was Nationales, wird es dann auf keinen Fall Glasgow Rangers dann, logischerweise.
Nee, das geht ja nicht. Nee, das wird es nicht.
Gibt es da irgendwas zu diesem Thema? Da haben ja viele darauf gehofft, als Ryan Nadere jetzt im Winter dorthin gewechselt ist, ob da vielleicht dann in den Verkauf ein Testspiel mit eingeplant wurde.
Ja, da musst du natürlich Armin fragen, das weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, wir haben ja auch im Oktober, ist es glaube ich, durch diese neu formierte, strukturierte Länderspielpause, wie auch immer, haben wir glaube ich 3 Wochen Zeit.
Genau.
Und da braucht die Mannschaft natürlich auch irgendwie einen Testspielgegner. So Flutlicht abends irgendwie, weiß ich nicht, das könnte schon ganz cool sein.
Ja. Na, dann sind wir gespannt, was da passiert.
Genau, wenn wir schon mal den Blick nach vorne werfen, gibt es so in deinen Bereichen irgendwas, worauf wir uns freuen können, Hansa-Fans freuen können? Gibt es irgendwas Neues, was du vielleicht schon verraten darfst, so ein bisschen wenigstens?
Ja, es gibt ja immer viel und ich glaube, vieles haben wir ja schon gesagt, worauf man sich schon freuen kann, finde ich, da ist schon viel dabei.
Wir wollen mehr.
Ja. Nochmal, die Frage kommt von einer Frau. Also geht es in eine spezielle Richtung, ohne Klischees bedienen zu wollen.
Okay. Ja, wenn wir jetzt irgendwie Richtung Merch gucken, hatte ich ja vorher schon gesagt, dass wir auch für Frauen irgendwie mehr machen wollen und das auch mit Reebok irgendwie so ein bisschen anschieben, das Thema. Aber wenn wir jetzt irgendwie, wenn es darum geht, Frauen, die gerne einkaufen gehen, es ist schon so, dass wir bei den Fanshops, da sind wir auch ein bisschen besonders, muss man sagen, weil andere Vereine setzen dann vielleicht mehr auf online und es gab auch eine Zeit, da wurde uns auch gesagt, macht man nur online und das ist hier die neue Zeit und da geht's hin. Ist ja auch nicht verkehrt, aber trotzdem sollte Hansa ja auch irgendwie ein Verein sein, irgendwie zum Anfassen, zum Angucken und irgendwie ein Fanshop ist ja auch nicht nur ein Fanshop, da kommen die Leute ja auch mit anderen Problemen, Fragen, wie auch immer hin. Dementsprechend haben wir uns so ein bisschen für die andere Variante entschieden, was sich auch bewährt hat, muss ich sagen. Und wenn wir da nur in die Betrachtung gehen, dass wir mit dem Uniplatz ja einen relativ frischen Fanshop haben, gehört es auch dazu, dass wir uns damals auch schon gesagt haben, okay, wenn wir jetzt den Uniplatz am Laufen haben und der so angenommen wird, wie wir es glauben, muss man natürlich auch mal irgendwie über das KTC reden, weil das sind 200-300 Meter irgendwie dazwischen. Macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, also das ist alles okay, der trägt sich, der Laden, und könnte man auch weiterlaufen lassen. Haben wir uns aber gesagt, dass das jetzt nicht so richtig zielführend ist, sodass wir schon gesagt haben, dass wir da so ein bisschen aus dem KDC Ende des Jahres dann rausgehen, weil wir haben ja den Uniplatz und der läuft, das ist so ein bisschen das Zentrum da, aber dass wir dann schon irgendwie gucken, dass wir uns in Rostock nochmal ein bisschen anders aufstellen, nochmal in eine andere Richtung gehen, jetzt nicht nur in der Innenstadt sind und da gibt es ja auch noch viele Stadtteile, Bezirke, wo die Hansa-Fans irgendwie verstreut sind und wo es irgendwie Bedarf gibt, sodass wir da irgendwie im Sommer dann was Neues machen werden.
Ja, jetzt pirsche ich mal ganz forsch vor, wünschen sich ja auch viele mal einen Fanshop außerhalb von Rostock. Ja. Wir haben ja ganz viele Fans auf den Inseln, Garandokreis und eher illusorisch, ne, dass da demnächst was...
Nö, illusorisch ist nicht. Das haben wir auch schon auf der Agenda und war eigentlich auch so ein bisschen schon mal vorher gedacht, aber das ist auch immer nicht ganz so einfach. So in die Richtung Schwerin haben wir jetzt ja schon ein bisschen besetzt, aber so Richtung Vorpommern, Stralsund, Greifswald, da muss man schon mal gucken und auch da gibt es viele Hansa-Fans, die dann jeden Heimspieltag irgendwie hierher pilgern und auch so natürlich da die Fahne hochhalten. Da wollen wir schon was machen und ist auch irgendwie zeitnah, ist vielleicht falsch gesagt, aber schon irgendwie geplant, dass wir das angehen. Aber das ist natürlich auch ein Fanshop so weit draußen, weit ist ja immer noch das Bundesland, aber ist ja trotzdem ein bisschen, hat natürlich auch noch ein paar andere Prozesse hinter sich. So. Und wenn wir nur an die Warenauslieferung denken, dann ist jetzt natürlich schon jemand, der nach Schwerin fährt und wieder zurückfährt. Und wenn wir hier unser Lager haben und von hier alles nach dort schieben, dann ist der halt schon mal ein bisschen im Auto. So. Und das muss man dann auch immer mit bedenken. Dann fährt er den einen Tag nach Schwerin, dann den einen Tag vielleicht nach Greifswald. So. Das ist dann auch nicht ganz so einfach, als wenn man jetzt einfach nur mal fix in die Innenstadt fährt. Wobei, das dauert ja auch.
Bestimmt, unter Umständen, ja.
Darf man nicht vergessen, wir sind ja kein professionelles, großes Versandhaus. Ne? Das ist ja auch da sehr familiär und fast an einer Hand abzählbar, wer ja dann den ganzen Merchandising-Bereich beackert.
Wollen wir nochmal ganz zum Schluss ganz aktuell werden? Das nächste Spiel steht vor der Tür, am Ostersonnabend gegen Viktoria Köln. Ein besonderer Spieltag, der ja auch durch Leute, die in deiner Abteilung zu Hause sind, mit vorbereitet wurde. Es ist der Hansa für MV-Spieltag.
Genau, den machen wir jetzt ja auch schon, also wir jetzt in Zusammenarbeit mit der Fanszene. Die Fanszene macht das ja schon länger und das ist ja auch von der Fanszene so initiiert worden, das ganze Thema. Und wir haben es dann nur, vor 3 Jahren haben wir uns, glaube ich, mal so ein bisschen zusammengeschlossen, sage ich mal, um das ganze Thema ein bisschen größer zu machen. An diesem Spieltag geht es ja immer darum, oder war mir die Grundidee, die Tafeln zu unterstützen. Das machen wir auch jetzt. Jetzt an diesem Spieltag ist es ja nochmal anders oder besonders, weil es so ein bisschen 2 Aktionen sind. Und ich glaube schon, dass es total wichtig ist, dass Hansa ist eben nicht nur ein normaler Verein. Und wir stehen hier irgendwie für das ganze Bundesland und da sollte man zusammenhalten. Einen gesellschaftlichen Auftrag haben wir sowieso. Deshalb hat sich das ja auch, glaube ich, irgendwie abgezeichnet, dass das wirklich eine geile Geschichte ist. Die Leute da auch irgendwie alle mitmachen und wenn man dann auf den Vorplatz guckt und dann fahren die da die Leute mit dem Auto hinten rauf, machen die Heckklappe auf und schmeißen da sonst wie viele Sachen, Dosen und Nudeln in den Bus, das ist schon cool. Und was da auch so über die Jahre so zusammenkommt, das ist ja auch, da waren die Tafeln ja auch immer völlig überrascht, wie viel Spenden sie da bekommen haben und nicht nur Sachspenden, sondern auch das Geld. Jetzt am diesen Spieltag haben wir noch das Thema Organspende, was ja auch ein total interessantes, spannendes ist. Finde ich schon cool, was da aus diesem Bereich, aber auch logischerweise von der Fanszene und da ist ja Revolte so ein bisschen zu nennen, die da sehr hinterher sind. Das ist schon cool, was man da irgendwie zusammen auf die Beine stellt.
Also nochmal zusammengefasst für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht ganz mitbekommen haben, was da los ist. Wir spenden für die Tafeln dort Lebensmittel oder auch Hygieneartikel, also Sachen, die haltbar sind. Und die können einfach vorm Spiel am Nordvorplatz abgegeben werden. Genau. Die Kogge, unser Mannschaftsbus, steht da. Und das Ziel ist natürlich, das Ding bis unter die Decke voll zu machen. Ne?
Genau, das ist das Ziel. Dann haben wir diese Organspende-Thematik. Und dann haben wir noch, da bin ich jetzt nicht ganz so drin, aber dann haben wir noch diesen glorreichen Weltrekord mit dem Fischbrötchen, der ja auch dann damit reinzählt, weil das Geld davon oder die Einnahmen, glaube ich, auch komplett an die Tafeln gehen.
Genau, das ist die Weholz GmbH, unser Catering-Partner, der ja seit vielen Jahrzehnten an unserer Seite ist, der sich eben mit dem Weltrekordversuch, mit dem größten Fischbrötchen der Welt, ich glaube, die wollen sie tatsächlich ins Guinness-Buch der Rekorde damit und nicht nur, dass es hergestellt wird, ich glaube, fast 40 Meter, 38 oder so, sondern die Stücken werden dann auch verkauft und der gesamte Erlös geht dann eben an die Tafeln, genauso wie die Becherpfandspenden dann. Sonst sind sie an der Stiftung und da ist ja die Tafel ein Teil unserer Stiftung, die ja auch übrigens den Namen Hansa für MV trägt. Die gehen dann an diesem Spieltag speziell dann an die Tafeln und da nochmal auch der Appell an alle, die das jetzt hören und am Sonntag beim Spiel mit dabei sind. Bitte die Becher einfach in die dafür vorgesehenen Tonnen werfen. Wir kümmern uns darum, dass aus den Bechern dann Geld wird, das dann an die Tafeln gespendet wird.
Genau.
Überblick über alle Aktionen. An diesem Spieltag gibt es natürlich auf unserer Homepage. Gestern übrigens auch nochmal mit Christoph Wulff gesprochen, kleines Video aufgenommen, der erzählt dann ein bisschen mehr zum Weltrekordversuch. Also wir würden uns enorm freuen, wenn ganz viele Menschen mitmachen und diese 2 wichtigen Aktionen unterstützen. Robert, jetzt haben wir so viel über Ticketing, über Merchandising und Testspiele gesprochen. Jetzt sprechen wir mal ein bisschen über dich, nur ein ganz klein bisschen. Wir sind ja Fans und dann ist es ja auch immer interessant zu erfahren, frage ich alle, was war denn dein schönster Moment bislang bei Hansa? Dein schönstes Erlebnis, dein schönstes Spiel?
Das schönste Moment jetzt so als, als Mitarbeiter, und das sind jetzt auch schon 10 Jahre, ist natürlich der Aufstieg. So, also ich bin 2015, 2016 dann irgendwie hierher gekommen, da hat Robert mich dann hier rübergezogen. Da gab es auch Zeiten, da hat man irgendwie über eine andere Liga irgendwie, also war man schon kurz davor. So, und da waren Zahlen, Entwicklung und so, das war schon alles eine ganz andere Richtung. So, und der Aufstieg war ja dann irgendwie so dieses Ende des Ganzen, also nicht Ende, aber so der Höhepunkt dieser ganzen Phase. So, das ist natürlich irgendwie das Coolste gewesen. So, das war schon geil, so auf dem Rathaus, auch in diese Gesamtumstand, so mit Corona und der Bagger da und alles abgesperrt und so. Das war ja schon irgendwie, dadurch war es ja schon besonders.
Ja.
So, aber das wäre so der beste Moment, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Jeder hat ja wahrscheinlich so seinen Moment am Spieltag, der für ihn irgendwie so der besonderste ist, ob es jetzt die Hymne ist oder wie auch immer. Ich habe das immer, ich komme ja nur aus Sato, komme dann ein bisschen her, fahre dann ein bisschen her. Und für mich ist immer dieses, wie die Leute zum Stadion kommen. Ja. Das ist für mich, da habe ich das erste Mal Gänsehaut, ehrlicherweise, weil das ist so, du fährst auf der Autobahn, da kommt dir ein Auto mit HH entgegen und einem Hansaschal hinten draus oder wie auch immer, oder fährt mit dir auf der Straße, dann fährst du rein, kommst am COD vorbei oder am Friedhof, da stehen die Leute irgendwie Oma, Opa voll eingepackt in Hansa-Klamotte und die Kinder und alles durchweg. So, das ist irgendwie schon der erste Moment, was irgendwie schon so für Gänsehaut sorgt, von wo die Leute, egal wer, kommen einfach hierher, pilgern hierher zu ihrem Verein. Das auch immer schon, wir sind ja immer schon ein bisschen früher hier, die sind ja auch immer dann schon um 9:30 oder was weiß ich, kommen die Leute hier schon von überall her. Und das ist ja bei uns nicht irgendwie, die kommen nicht alle aus Rostock, sondern die kommen...
Ja, der Großteil kommt nicht aus Rostock, sondern immer aus dem Umland.
Ne? Genau. So, und das finde ich immer schon, jetzt unabhängig von einem Moment, ist das so immer ein wiederkehrender Moment, der irgendwie immer wieder geil ist.
Geht mir auch so. Ich bin ja irgendwie kurz vor 8 immer am Spieltag da, habe ich dann die TV-Produktion hier empfangen, und dann sind in der Tat, also gerade wenn wir irgendwie noch einen Ticketverkauf haben für Auswärtsspiele, ja, da sind Schlangen, da haben die Leute irgendwie über Nacht gecampt, wo man dann irgendwie einen Kaffee eigentlich vorbeibringen möchte. Aber das geht mir auch so, wenn du dann zum Stadion kommst. Ich habe ja sowieso das Spaziergehen für mich entdeckt. Es ist so krass, wie viele Leute in Rostock mit Hansa-Sachen, mit dem Hansa-Beutel, mit dem Hansa-Cappy rumrennen, wirklich von Oma bis Kind bis eigentlich Anzugträger, das sieht man ja dann ein bisschen. Es ist wirklich Wahnsinn, kriegt man im Auto gar nicht mit, wenn man zu Fuß geht, kriegt man das alles mit. Aber am Spieltag in der Tat, wenn Omi und Opi Hand in Hand schon zum Stadion gehen und Hansa-Cappy haben, herzerweichend, sehr, sehr schön. Und Hymne natürlich auch, also so geht's mir. Ne?
Natürlich.
Eine Choreo noch. Perfekt.
Immer Gänsehaut,
das ist einfach so. Und Sieg, natürlich.
Logisch.
Und so ist es im Übrigen ja auch, oh, jetzt komme ich jetzt hier ins Schwärmen, wenn du auswärts fährst und die ganze Autobahn ist dann irgendwie mit Mecklenburger Kennzeichen, Wahnsinn.
Wir wollten so ein bisschen, Marit hat es schon versucht, ein bisschen persönlich noch werden. Hast du selber auch mal gekickt? Also hast du eine Beziehung zum Fußball oder bist du so ein Quereinsteiger?
Nee, überhaupt nicht. Also mein ganzes Leben habe ich irgendwie nur mit Fußball verbracht und als Rostocker logischerweise mit Hansa, so, da kommt man ja irgendwie gar nicht dran vorbei, so, da hat man gar keine Wahl, so, das ist, da wird man irgendwie, wie das bei so vielen ist, irgendwie von der Familie das erste Mal mit ins Stadion genommen und dann bist du halt drin und dann hast du halt.
Nicht mehr raus.
Genau. und Fußball habe ich auch mein ganzes Leben gespielt, jetzt nur, also nicht so hoch, aber ganz okay, dementsprechend ist es natürlich für mich irgendwie überragend, das alles zu verbinden. So, ne? Hansa, Fußball, das ist, keine Ahnung, geht euch ja genauso. Das ist dann halt kein Job, sondern das ist halt irgendwie das Leben ja auch irgendwie ein Stück weit, und deswegen füllt man das ja auch mit Leben. Man kommt hier nicht her und sagt, oh, jetzt muss ich hier heute wieder von 8 bis 16:30 oder weiß ich nicht, habe ich glaube ich jetzt in 10 Jahren noch nicht einmal irgendwie drüber nachgedacht. Und so ist es ja am Ende auch nicht. Man gibt ja dann irgendwie immer mehr, weil es halt eben nicht nur ein Job ist, und das jetzt so alles zu verbinden, geht ja nicht mehr.
Und du hast ja jetzt die Position des Direktors für Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung inne. Aber wenn du an deine Anfänge denkst, du hast ja angefangen und hast quasi Flyer und Webseitengrafiken irgendwie entwickelt, ne?
Genau, das war ja über eine Werbeagentur, war ich ja schon quasi übers Praktikum dann bei Hansa so ein bisschen involviert und habe dann mit der Kogge angefangen und so einen ganzen Kram, wo man dann sicherlich auch mal Sachen gemacht hat, wenn man sich die jetzt anguckt, da schämt man sich dann, oder schämen ist jetzt nicht so, aber das würde man jetzt nicht mehr so machen, sagen wir so. Aber ja, das ist dann aber auch eher irgendwie ein Hansa-Weg, wie das viele hier irgendwie gemacht haben, die dann irgendwie simpel übers Praktikum reingekommen sind und das dann irgendwie mit Leben füllen und da irgendwie ehrgeizig sind und sich dann natürlich auch ein bisschen hocharbeiten. So, und das ist auch mein Weg, aber es sind auch ganz viele andere, die man da irgendwie beispielhaft nehmen könnte. Finde ich auch cool, dass das so ein Hansa-Ding halt ist.
Und jetzt bist du in Verantwortung, das ist einfach so, ne? Also man hat dann auch einen wichtigen Job, ne? Man ist nicht nur ein kleines Rädchen, sondern schon ein bisschen größeres Rädchen. Ist dir das bewusst, dass du bei manchen Entscheidungen, die du zumindest mit auf den Weg bringst, wo du vielleicht nicht der Letzte bist, der den Haken hintermacht, aber der den Weg vorbereitet, dir dessen auch immer bewusst, oder ist das manchmal auch anstrengend?
Nö, anstrengend ist es nicht. Na klar, es ist irgendwie eine, also hängt natürlich viel dran. Und deswegen muss man das natürlich schon alles irgendwie bewusst machen und jetzt nicht einfach mal so aus der Hüfte irgendwie entscheiden oder wie auch immer. Also anstrengend ist es nicht und die Verantwortung ist mir natürlich schon bewusst. Aber dann nochmal ist es, glaube ich, auch gut, wenn man sich von unten so ein bisschen hocharbeitet. Klingt mal blöd, aber so ist es ja letztlich. Alles irgendwie mitnimmt, alles irgendwie aufsaugt und nicht von jetzt auf gleich irgendwie in so eine Position rutscht oder wie auch immer. Sondern dass man das irgendwie sich nach und nach erarbeitet auch irgendwie. Und dann gehört es ja auch dazu, dass einem das irgendwie zugetraut wird. Aber das ist ja, also auch da ist Hansa ja irgendwie besonders. Das ist ja jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie in Verantwortung bin und alles alleine entscheide und alles irgendwie nach meiner Nase geht so. Ja klar, habe ich die Verantwortung, aber dahinter steckt ja nicht nur ein Ticketing, ein Merch, ein Mitgliederwesen, steckt ja ein Team, was funktioniert, was irgendwie auch selber denkt und selber auch verantwortungsbewusst ist. So, da können wir uns, glaube ich, auch glücklich schätzen, dass fast alle, also mir fällt jetzt keiner ein, hier auch irgendwie Hansa verrückt sind und das irgendwie mit Leben füllen und irgendwie dementsprechend Gas geben. Also da hängen so viele Menschen mit drin, die am Ende dafür sorgen, dass die jeweiligen Bereiche laufen. Also da kann man, glaube ich, nur stolz drauf sein.
Schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage. Wir schreiben das Jahr 2030.
Ja.
Wo würdest du Hansa da gerne sehen? Was soll bis dahin passiert sein?
Sportlich oder alles?
Generell.
Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich glaube, das sind viele andere ja auch. Und ich glaube, keiner sieht Hansa in der dritten Liga. So, das ist, gibt der Verein halt auch 0,0 her. Es wäre aber auch vermessen oder falsch zu sagen, dass wir unbedingt ein Bundesligist sind. Ja klar, würden wir das von uns irgendwie denken und sagen und dass wir da dahin wollen und das will ich auch und das will auch, glaube ich, jeder andere mal irgendwie. Aber wenn man es realistisch betrachtet, ist es, glaube ich, irgendwie, dass wir ein total gefestigter Zweitliga-Club sind in all seinen Strukturen, dass wir diesen ganzen Weg, den wir in den jeweiligen Bereichen irgendwie gerade machen oder gemacht haben, dass wir den so weitermachen, aber auch da ist alles nicht selbstverständlich, das ist auch irgendwo endlich, diese ganzen Geschichten siehst du ja im Stadion, so da fängt es schon an, wie willst du da irgendwann mal weitermachen, dann sind es halt die Probleme, mit denen du dich beschäftigen musst, aber als gefestigter Zweitligist und dann schon so, dass man vielleicht mal irgendwie so mal oben reinrutschen kann, so das ist jetzt ja kein, weiß ich nicht, da jetzt gerade, aber kein Verein, der jetzt immer unter den ersten vier ist, aber dass man vielleicht schon mal in die Situation kommt, dass man irgendwie da oben mal reingucken könnte.
Klingt gut. Wäre ich dabei?
Ja, ich würde es jetzt nicht nur sportlich sehen, sondern ich würde mir wünschen, dass die Euphorie, die ja irgendwie nicht nur in diesem Bundesland zu spüren ist, dass das so bleibt, wenn nicht sogar noch mehr wird.
Ja, aber da mache ich mir so gar keine Gedanken.
Ich auch nicht.
Weil diese Marke, und das klingt dann vielleicht blöd, Marke, Hansa Rostock, so, oder? Aber die Marke ist einfach so groß, so gut, so, weiß ich nicht, so, die Leute sind so infiziert davon. Ich kann mir nicht ausmalen, warum sollte das in 3 Jahren jetzt nicht mehr so sein. Also warum, klar ist das vielleicht, Wachstum ist vielleicht nicht mehr ganz so doll, oder du hast ein paar Bereiche, wo du stagnierst oder wo du es nur hältst oder so, aber das ist ja auch alles Meckern auf hohem Niveau. Aber diese Marke, die ist so grandios geil, die kriegst du gar nicht so schnell weg. Also das, da muss schon so viel, ich weiß nicht, was passieren soll, damit.
Da musste man schon was absichtlich falsch machen wahrscheinlich, ne?
Ja, und selbst dann. Also die Leute tragen das ja am Herzen, und selbst wenn du mal irgendwo was falsch machst, dann lernt man halt draus, und die Leute verzeihen das ja auch, aber diese Marke, die kriegst du einfach nicht klein, und im Gegenteil, die wächst halt immer weiter, und alles befeuert das natürlich. Wenn die Kiddies, wenn man nur dann wieder in den Bereich von Markus Sonntag guckt, das sind so viele Kinder, die wir in Bewegung bringen, in jedem Bereich, die werden ja auch alle größer, und dann, wenn die jetzt schon mit Hansa infiziert sind, sind das vielleicht die nächsten Dauerkarteninhaber, Mitglieder, Trikotkäufer, was auch immer. So, die werden Hansa jetzt ja nicht beiseite schieben.
Und die deswegen werden auch. Bin ich da, ja, nee, sag zu Ende bitte.
Deswegen bin ich da total entspannt. Also ich habe 0,0 Befürchtung, dass es jetzt irgendwie in 5 Jahren oder 4 Jahren irgendwie eine andere Richtung ist.
Genau, und diese Kinder, von denen du heute sprichst, die werden irgendwann auch mit ihren Kindern an der Hand ins Stadion, genau, gehen und das weitertragen.
Genau.
Frage habe ich dir doch nur gestellt, weil ich ein schönes, emotionales Schlusswort haben wollte. Haben wir jetzt, ja. Robert, vielen, vielen Dank. Ich glaube, für viele ist das super interessant gewesen, auch mal so den Blick hinter die Kulissen werfen zu können, dass du so 1, 2, 3 Sachen mal ein bisschen gerade rückst, ein bisschen erklärst. Wir sind, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf das, was da alles noch so kommen wird. Jetzt gucken wir erstmal auf unser Heimspiel gegen Viktoria Köln. Genau. Nochmals bitte alle mitmachen und unsere 2 Aktionen unterstützen und unsere Mannschaft sowieso. Vielen Dank, Robert.
Gerne. Das war der Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion in dein Ohr. Bitte abonnieren, immer wieder reinhören. Wir haben immer wieder interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus allen Bereichen, und auch die nächsten, die haben wir schon in der Pipeline sozusagen, werden es in sich haben. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und denkt immer dran, keiner wird uns jemals trennen.
Hey Hansa-Fans, der Hansa-Podcast wurde euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.